ARD.
Hallo, diese Folge haben wir am 27. Februar 2024 aufgezeichnet. Leider ist unser Gesprächsgast Peter Winkler wenige Wochen später verstorben. In Absprache mit seiner Familie senden wir diese Folge trotzdem und sind dankbar, dass Peter Winkler unser Gast war.
Sprechen wir über Mord. Der Parkplatzmörder aus Esslingen. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Hallo, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord. Heute wieder mit unserem Hauspsychiater Peter Winkler. Schön, dass Sie hier sind.
Schön, dass ich da sein kann.
Und mit Thomas Fischer, Mr. Strafrecht. Noch bevor Sie Hallo sagen können, freuen Sie sich schon über den Titel der Folge: Der Parkplatzmörder aus Esslingen.
Hallo Herr Schmidt, ich lese gerade eine der Überschriften aus der Pressemappe, die Sie mir zur Vorbereitung gegeben haben, und freue mich vor allen Dingen darüber.
Dann legen wir los, springen wir gleich in die Vollen. Welche Überschrift amüsiert Sie?
Die Überschrift der Bild-Zeitung vom 4. Mai 2011 mit dem Wortlaut Schock nach 17 Jahren Ehe.
Peter Winkler hat hier aus möglicherweise unterschiedlichen Gründen seine Freude, aber wir offenbaren das gleich. Peter Winkler, erstens, Sie haben in diesem Fall psychiatrisch begutachtet. Deswegen ist alles, was wir besprechen, auf der einen Seite aus erster Hand und auf der anderen Seite passen wir auf, dass wir da die richtige Form wahren. Aber zweitens, Sie haben schon, als wir über unsere 100. Jubiläumsfolge mit Ihnen gesprochen haben, von diesem Fall erzählt, weil es ein Fall ist, der Sie nicht loslässt, der Sie sehr beschäftigt. Aber ich mache gar keine langen Worte. Sagen Sie bitte, was ist das Besondere an diesem Fall?
Jetzt muss ich lange Worte machen. Das Besondere an diesem Fall ist zum einen dieses Auseinanderfallen von massiver Gewaltbereitschaft, die sich in den Taten manifestiert hat, und vollkommen harmloser bürgerlicher Fassade als berenteter Postbeamter. Ja, das fand ich schon sehr spannend. Und spannend ist ja nun auch, ich greife sozusagen vor, wir haben es mit einer Tatserie zu tun von zwei Morden, deren Motive sich vielleicht einigermaßen erschließen lassen, und einem dritten Gewaltdelikt, das aus dieser kleinen Serie rausfällt, wo man völlig ratlos davor steht und sagt, was war denn da der Tathintergrund? Und je unklarer ein Tatgeschehen ist, desto angefixter ist man als forensischer Psychiater, weil man sich dann die Frage stellt, was steckt dahinter? Und dann macht das Spannende an diesem Fall eben auch die Vielschichtigkeit des Charakters dieses Mannes aus, der eben, wie gesagt, auf der einen Seite der bürgerliche Beamte im Ruhestand war, auf der anderen Seite der Mensch, der nach meiner Überzeugung im Beginn war, eine Tatserie zu produzieren, deren Ende noch nicht absehbar gewesen ist. Dann gibt's dieses Thema bei diesem Mann Homosexualität, wo man nicht so genau weiß, welchen Stellenwert hat das, wie weit geht das, was hat das auch mit den einzelnen Taten zu tun. Und daneben dann nochmal so eine betrügerische Persönlichkeitsseite. Er hatte ja nun auch da greife ich vor, eine ganze Reihe von Frauenbekanntschaften, denen gegenüber er mit falschen Identitäten jonglierte, sich als erfolgreichen Unternehmer ausgab und da sehr, sehr erfolgreich war. Also dass jemand so viele unterschiedliche Persönlichkeitsfacetten in sich birgt, das ist schon sehr, sehr selten.
Das war ein ganz großartiges Teasing auf diesen Fall. Sie haben im Grunde alle Punkte abgearbeitet, die ich schon auf meiner Frageliste stehen habe. Mit all dem werden wir uns beschäftigen, aber erstmal, wie immer, hören wir rein, worum es in diesem Fall geht.
Spuren eines kaltblütigen Verbrechens. Hier wurde am Samstagabend ein 30-Jähriger mit einem Kopfschuss getötet.
Lange tappt die Polizei im Dunkeln, dann schlägt der Parkplatzmörder wieder zu.
Die Ermittlungen waren wohl auch so schwierig, weil der 57-jährige Esslinger über Jahre hinweg ein perfides Doppelleben führte.
Ich kenne nur einen liebenswerten Mann, der zu mir immer lieb war und alles für mich getan hat.
Ein mögliches Motiv: Schwulenhass.
Eine völlig unerklärliche Tat.
Es sind hier wohl Abgründe, die wir vielleicht nur angekratzt haben.
Angekratzte Abgründe, auch ein interessantes Bild, eine tapsende Polizei, eine ahnungslos erschütterte Ehefrau und Morde, die möglicherweise aus Schwulenhass begangen wurden, von einem Mann, der selbst homosexuellen Sex gesucht hat. Isabel Demé fasst uns den Fall zusammen.
Auf dem Parkplatz Hölzertal, wenige hundert Meter vom baden-württembergischen Markstadt entfernt, steht ein grüner Peugeot. Es ist der 8. Mai 2010 gegen 23.15 Uhr. Der Parkplatz ist ein Ort, an dem sich Männer zum Sex treffen. Heiko S. sitzt auf dem Fahrersitz und dreht sich eine Zigarette. Von hinten nähert sich ein Mann und schießt dem 30-Jährigen in den Kopf. Der Täter zieht den Sterbenden halb aus dem Auto. Als ein anderes Fahrzeug auf dem Parkplatz hält, flieht er in einem dunklen BMW. Ein blutverschmierter Einweghandschuh und eine Zigarettenkippe bleiben am Tatort zurück. Wenige Wochen später, am 6. Juni 2010, besucht der belgische Tourist Jacques W. Freudenstadt im Schwarzwald. Gegen 16 Uhr setzt sich der 62-Jährige am Rande des Marktplatzes in seinen Range Rover. Ein Mann öffnet die Beifahrertür, setzt sich neben ihn, zieht ein Messer und fordert den Belgier auf, loszufahren. Jacques W. wehrt sich heftig. Mit einem Griff in die Messerklinge entreißt er dem Angreifer die Waffe und schafft es, mit einem Ellenbogen die Hupe zu betätigen. Menschen eilen herbei, der Täter läuft davon. Polizisten fotografieren den Weg, den der Mann genommen hat. Auf einem Foto ist ein dunkler BMW mit Esslinger Kennzeichen zu sehen. Am 2. Juli 2010, keinen Monat später, wird in einem Wäldchen am Rande des Parkplatzes Steingrund an der A5, südlich von Frankfurt, gegen 13 Uhr die nackte Leiche von Hans L. gefunden. Der 70-Jährige wurde mit einem Schuss in den Hinterkopf getötet. Auch auf diesem Parkplatz treffen sich Männer zum Sex. Hans L. wurde mit derselben Waffe getötet wie Heiko S. 2 Monate zuvor. Es dauert, bis es den Ermittlern gelingt, das Puzzle zusammenzusetzen. DNA-Spuren an den Tatorten von Markstadt und Freudenstadt führen zu keinem Treffer in der Datenbank. Dann suchen sie den Halter des dunklen BMW mit Esslinger Kennzeichen. Sie finden Detlef S., einen frühpensionierten Postbeamten, 55 Jahre alt. Am Mittag des 10. Dezember 2010 wird Detlef S. in Esslingen festgenommen. Im Kofferraum seines BMW liegt die Tatwaffe samt Munition. Seine Ehefrau fällt aus allen Wolken. Bei der Polizei und vor Gericht schweigt Detlef S. zu den Motiven für seine Taten. In der Untersuchungshaft unternimmt er 2 Suizidversuche. Mit dem psychiatrischen Sachverständigen will er nicht reden. Gerichtspsychiater Peter Winkler geht bei Detlef S. von einer narzisstischen Persönlichkeit aus. Für ihn weisen die Taten auf eine narzisstische Lust am Töten hin. Ob Detlef S. auch den Touristen in Freudenstadt töten wollte, kann der Gutachter nicht sagen. Dass von dem Angeklagten weiter eine Gefahr ausgeht, steht für ihn fest. Im Februar 2012 verurteilt das Landgericht Stuttgart Detlef S. wegen zweifachen Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu lebenslanger Haft. Das Gericht stellt die besondere Schwere seiner Schuld fest und ordnet Sicherungsverwahrung an. Die Kammer ist davon überzeugt, dass Detlef S. getötet hat, um sein Bedürfnis nach narzisstischer Omnipotenz auszuleben. Das Gericht hat keinen Zweifel daran, dass Detlef S. bereit war, weitere Taten zu begehen.
Thomas Fischer hat aufmerksam zugehört, auch Peter Winkler und mir, gerade eben, als wir darüber sprachen, wie besonders der Fall ist. Aber Sie wiegen in der Ihnen eigenen Art bedächtig den Kopf. Und ich vermute, Sie lassen jetzt erstmal aus den ganzen Superlativen ein bisschen Luft raus und führen uns auf den Boden der Tatsachen. Oder ist es auch für Sie ein ganz besonders rätselhafter und interessanter Fall?
Ehrlich gesagt, weder noch. Nein, Letzteres kann ich jetzt noch nicht ganz beurteilen. Mein Kopf wiegen, die Bedenklichkeit kam nur von Ihrem hohen Lob, dass ich aufmerksam zugehört habe.
Sie haben ja aber schon den Kopf gewogen, so war meine Beobachtung, als wir die Fallzusammenfassung noch hörten.
Das täuscht. Da ist der Wunsch der Vater des Gedankens.
Also für Sie ein Fall mittlerer Art und Güte?
Nein, natürlich nicht. Der Fall ist natürlich aus genau den Gründen, die schon angesprochen sind, außergewöhnlich. Wegen des Personals und wegen der, wie Peter Winkler das zutreffend genannt hat, wegen der Vielschichtigkeit, Facettenreichheit des Protagonisten. Jedenfalls, soweit man das aus den Presseberichten, die ich kenne, und aus dem Teil des Urteils, das ich kenne, entnehmen kann.
Ja.
Und wie immer, das Geheimnis oder mehrere Geheimnisse machen ja solche Fälle erst griffig für die öffentliche Aufmerksamkeit und auch für die eigene Aufmerksamkeit, auch aus professioneller Sicht. Deshalb ist das schon ein besonderer Fall, kommt ja auch nicht alle Tage vor.
Wir reden von 2 Tötungsdelikten, die, glaube ich, erstmal für sich genommen als rein objektive Tötungsdelikte uns keine großen Probleme machen werden, oder? Das sind 2 Situationen auf Parkplätzen, wo 2 männliche Opfer ganz offenkundig der Meinung sind, dass sie schnellen, anonymen, homosexuellen Sex bekommen können und ihr Sexualpartner ist aber der ich nehme es vorweg, Mörder. Und dann haben wir die dritte seltsame Tat in Freudenstadt. Ich würde sagen, die stellen wir noch ein bisschen zurück. Da bin ich natürlich dann auch sehr gespannt, was uns Peter Winkler zwischendrin über seine Sicht über den Täter gesagt hat. Aber zurück zu den beiden Tötungsdelikten. Erstmal keine Schwierigkeiten im objektiven Tatbestand, oder?
Es spricht jedenfalls nichts dafür, dass es Schwierigkeiten geben könnte. Es ist auch nicht anders festgestellt. Theoretisch wäre es ja möglich, dass zwischen den jeweiligen Opfern und dem Täter vorher Kontakte bestanden und dass irgendwie die Eskalationsstufe einer Auseinandersetzung gewesen ist, theoretisch. Nichts spricht dafür, es wäre ja eine reine Spekulation jetzt zu sagen, vielleicht war das auch nur ein Totschlag, weil die Opfer nicht mehr arg und wehrlos waren und weil vielleicht auch keine niedrigen Beweggründe da waren. Aber das ist ja rein spekulativ. Das Landgericht hat es anders festgestellt und daran halten wir uns gebunden.
Wir gehen davon aus, dass das zufällig gewählte situative Opfer gewesen sind.
Und ob da vorher ein kurzer Kontakt bestand zwischen den Opfern und dem Täter, das weiß man auch nicht. Also ich weiß es jedenfalls nicht. Selbst wenn das so wäre, würde ja das der Heimtücke jedenfalls nicht entgegenstehen.
Ja, aber wir rätseln, und das hat Peter Winkler ja schon eingangs als sein großes Fragezeichen an diesen Fall besprochen, so ganz grundsätzlich über die Frage, was diesen Menschen eigentlich in seinem Leben zu all den Straftaten und, ich würde mal sagen, Regelverstößen gebracht hat, die er begangen hat. Denn neben den Straftaten, von denen wir gehört haben, kommt dazu das Verhalten in seiner Ehe, in der er, das würde ich Regelverstöße nennen, seine Frau in Situationen gebracht hat, die vorsichtig gesprochen unglücklich gewesen sind. Nicht nur seine fortgesetzte Untreue, sondern auch so etwas wie eine schleichende Entmachtung der Ehefrau, die erfolgreich im Beruf stand, gutes Geld verdient hat, gutes Geld zur Seite gelegt hatte und ihm das alles anvertraut hat. Und er hat dann bei ihr den Eindruck erweckt, eigentlich musst du dich um gar nichts mehr kümmern, ich regel das alles, und hat planmäßig, darf man das so sagen, ihr Geld verjubelt. Was für eine Konstellation haben wir hier? Eine, die eigentlich an allen Stellen darauf angelegt ist, maximales Unheil anzurichten oder nur nach dem zu leben, wonach einem so der Sinn steht. Ich konnte mir da nicht so richtig einen Reim drauf machen. Auch nach Lektüre des Urteils nicht.
Herr Schmidt, ich mir auch nicht. Ich hätte mir gerne einen Reim drauf gemacht, aber zu den formalen, methodischen Problemen dieses Falles gehörte ja, dass sich der Tatverdächtige, später Angeklagte, nicht explorieren ließ. Ich hätte viele, viele Fragen gehabt, die ich ihm gerne gestellt hätte und deren Antworten ich gerne gehört hätte, aber es war ja nun nicht möglich. Der Tatverdächtige hatte in der Festnahmesituation, als die Polizei zu ihm kam und feststellte, da ist eine Waffe im Kofferraum, die sich dann später als die Tatwaffe herausstellte, gesagt, ihr nehmt den Falschen fest. Und das war sozusagen das Einzige, was er zu seiner Person und zu den Tatvorwürfen gesagt hat. Was vielleicht ein ganz wesentlicher Aspekt dieses Falles ist, dass der Herr S. HIV-positiv ist. Und ich meine, wir haben uns mittlerweile 2024 fast an HIV-Infektionen gewöhnt, weil sie behandelbar sind, aber 2010, und wenn man sozusagen nochmal weiter zurückrechnet, war das natürlich nochmal eine andere Nummer. Da waren diese erfolgreichen Behandlungen dieser Infektionen gerade mal in den Kinderschuhen, will ich mal sagen. Und welche Bedeutung die eigene HIV-Infektion für den Umstand hatte, dass die beiden Mordopfer, dass das Leute aus der homosexuellen Szene waren, darüber kann man viel spekulieren, aber man kann eben tatsächlich nur spekulieren. Ich denke, es ist einfach nochmal ein wichtiger Aspekt. Und der zweite wichtige Aspekt ist aus meiner Sicht darin zu sehen, auch das ist eben etwas sehr, sehr Ungewöhnliches. Die meisten Menschen fangen an, im Alter von 15, 16, 17, 18 ihre Straftaten zu begehen. Also die meisten kriminellen Karrieren beginnen in der Adoleszenz, bauen sich dann auf. Und wenn die Leute dann mal 40, 50 sind, werden sie irgendwie bequemer oder vernünftiger oder wie auch immer. Sie begehen weniger Straftaten. Und dass jemand in der Mitte seines sechsten Lebensjahrzehnts, ohne vorher mit Delinquenz in Erscheinung getreten sein, ein solches delinquentes Verhalten an den Tag legt, alleine das ist hochgradig ungewöhnlich. Also da möchte ich nochmal das Augenmerk darauf lenken, dass der Mann, der verurteilt wurde, wegen einer ja nun wirklich auffälligen Häufung von schwersten Gewaltdelikten innerhalb kürzer Zeit, wir reden hier nur von wenigen Wochen, ja, dass der bis dahin strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten war.
Das andere, was Sie gesagt haben, die HIV-Infektion, von der er wusste? Oder?
Von der er wusste.
Von der er wusste. Welchen Schluss ziehen Sie da, dass eine mögliche Infektion aus einer homosexuellen Begegnung gewesen sein kann und so etwas wie Rache eine Rolle spielt? Oder was ist Ihre Hypothese an der Stelle?
Also das ist natürlich eine mögliche Hypothese, dass unser Herr S. sich bei einem sexuellen Kontakt mit einem anderen Mann infiziert hat, dass für ihn dadurch eine Welt zusammengebrochen ist mit Ängsten, ich habe jetzt nicht mehr lange zu leben, wie es einfach Ende der 80er und in den 90er Jahren und in den anfänglichen Nullerjahren einfach der Fall gewesen ist. Als HIV aufkam, war das ein Todesurteil. Und das womöglich aus einer, aber das ist wie gesagt alles Spekulation, dass womöglich aus einer solchen Begegnung, sexueller Kontakt mit einem Mann, so ein homosexuellen Hass entstanden ist, der dann die Triebfeder dafür war, dass an diesen Plätzen, wo anonymer Sex, sozusagen Risikosex betrieben wird, dass da zwei Tötungsdelikte verübt werden. Aber was da ja nun überhaupt nicht reinpasst, ist dieser dritte Fall, denn dass dieses dritte Opfer irgendetwas mit homosexuellen Szene zu tun gehabt haben könnte, dafür gibt es überhaupt keine Anhaltspunkte.
Wenn Sie einverstanden sind, lassen wir diesen dritten Fall, den ich mal so unter einer vorsichtigen Arbeitsüberschrift wie vielleicht wollte er erwischt werden, mal in den Raum stellen würde. Aber ich würde erstmal Thomas Fischer zu dem fragen, was Sie, Peter Winkler, gerade gesagt haben. Ich vermute fast so ein bisschen nach den paar Folgen, die wir miteinander gemacht haben, diese Spekulation ist für Sie der blanke Graus. Sie sagen jetzt, das kann sein, es kann aber auch ganz anders sein.
Oder ja, treten Sie unserer? Das haben Spekulationen so an sich.
Überlegung bei.
Nein, das genau. Ist so der blanke Graus, ist es keineswegs, sondern es ist eine naheliegende Spekulation, wobei er selber ja möglicherweise, also all diese küchenpsychologischen, also von mir aus küchenpsychologischen.
Ich wollte gerade fragen, ob Sie.
Völlig d'accord.
Liegen ja auch nahe, ja. Also er selber war wahrscheinlich so versteckt schwul und dann steckt er sich da irgendwo beim Afrika-Urlaub an. Bei einem Schwulen und er fühlt sich immer hingerissen und angeekelt von sich selbst und von den anderen Schwulen. Und das ist ja auch nicht ganz selten in der Szene. Also wenn jemand mit seiner sexuellen Identität so über einen langen Zeitraum rumkämpft, dann ist da ja immer ein Haufen Aggression, auch Eigenaggression, aber auch Fremdaggression dabei. Und immer so eine gleichzeitige Anziehung und Abstoßung. Und zwar so eine Abstoßung von Ekel, glaube ich. Und das kann alles eine Rolle spielen. Natürlich muss man auch sich überlegen, warum hat er diese Tatorte ausgesucht, also nicht nur so relativ weit auseinanderliegende Tatorte, sondern auch Tatorte dieser speziellen Struktur, wo er sicher sein konnte, solche Leute zu treffen. Ja, wie hat er diese Orte gefunden? Es steht ja nicht angeschlagen an der Autobahn hier rechts raus und so weiter, sondern das muss man ja wissen. Ja, und natürlich kriegt man das leicht raus, aber man muss sich dafür interessieren, um es rauszukriegen. Also er hat es gezielt aufgesucht, jedenfalls in diesen beiden Mordfällen. Und vieles andere mag eine Rolle gespielt haben, was in seinem Leben ja entweder schief gegangen ist oder er selber versemmelt hat. Oder da fallen einem natürlich, wenn man mal ein paar hundert Filme gesehen hat, natürlich jede Menge denkbare Motive ein, ja, und denkbare Strukturen von Menschen, auf die verrücktesten Ideen zu kommen, ja, um zu sagen, jetzt reicht's mir, jetzt ist alles egal oder jetzt werde ich es allen mal zeigen oder ich weiß es nicht, ich kenne das Verfahren nicht, ich kenne hier nur so einen Stapel Presseberichte, die halt alle sagen, entsetzlich, entsetzlich, und das ist es ja dann auch irgendwie. Aber warum jetzt dieser Postbeamte all das getan hat, was er getan hat, das weiß ich auch nicht. Was die Ehe betrifft, was soll man dazu sagen? Ja, das ist, scheint mir auch nicht so völlig ungewöhnlich, dass so eine Ehe also mal so richtig so nebeneinander herläuft und auseinander sich entwickelt. Bild schreibt 14 Jahre kein Sex, Ausrufezeichen. Auch das soll vorkommen in der Welt und vor allen Dingen in so einer Konstellation, wo der eine in Wirklichkeit vielleicht eher so bisexuell empfindet oder homosexuell und sich das nicht eingestehen will, man weiß es nicht genau.
Aber würden Sie denn Peter Winkler beitreten, dass das eine unklare oder komplex behaftete Sexualität gewesen ist, nach dem, was Sie in der Hauptverhandlung dann alles über ihn gehört haben? Mein Eindruck war, so viel, wie er nebenher hat laufen gehabt, mit Männern, mit Frauen, mit unterschiedlichen Identitäten, wir haben es angesprochen, das scheint doch schon recht routiniert gewesen zu sein. Kann natürlich trotzdem komplex behaftet sein, aber
komplex routiniert, vielleicht können wir uns darauf einigen. Ich sage, das Faszinosum dieses Falles macht das vielschichtige, schillernde, unterschiedliche Facetten, die so kaum was miteinander zu tun haben. Er war ja, eine Seite von Herrn S. bestand ja darin, dass er wirklich ausgesprochen erfolgreich dabei war, neben seiner Ehe heterosexuelle Beziehungen aufzubauen. Und wenn ich erfolgreich sage, dann meine ich, dass es ihm nicht nur gelungen ist, irgendwelche Frauen zu verführen, sondern dass da emotionale Bindungen der Frauen zu ihm entstanden sind, was in der Hauptverhandlung sehr, sehr deutlich spürbar war. Also da gab es eine Zeugin, die eine kluge Frau war, eine attraktive Frau. Ja, jetzt nicht so, dass das Mauerblümchen, von dem man denkt, naja, die hat halt keinen anderen abgekriegt. Ganz im Gegenteil. Und die wusste, was ihm alles vorgeworfen wird. Die wusste, welches falsche Spiel er mit ihr gespielt hat, indem er ihr vorgab, der erfolgreiche Unternehmer zu sein. Und sie war trotzdem voller Hingabe und Bewunderung für diesen Mann.
Hm? Ihr Schluss daraus, jenseits von Faszination?
Dass er in seiner Rolle gut war, als Casanova. Das konnte er. Ganz offensichtlich hat er diese Rolle beherrscht.
Auf der anderen Seite haben wir eine Frau, die sich darauf eingelassen hat, unter seiner Verführungskunst, vielleicht hier auch das richtige Wort, alle finanzielle Hoheit über ihr eigenes Geld abzugeben, ja, ihren Beruf aufzugeben und sich im Grunde als aus ihrer Perspektive geliebte Ehefrau damit zu begnügen, dass sie ihren Mann hat und auch auf eine ganze Reihe von familiären und freundschaftlichen Kontakten Stück für Stück verzichtet hat.
Ja, und ich meine, am Ende fehlten zum einen, weiß nicht mehr genau, 350.000, 400.000 Euro, die waren weg und niemand weiß, wohin die abgeflossen sind. Dieses Paar hatte ja so eine ganz eigenartige Gewohnheit, die haben so, ach, das ist ja sowas Skurriles. Die hatten Unmengen Schrott im Fernsehen gekauft. Also ich sage das mal so verkürzt. So Teleshopping. Und dann kriegt man irgendwelche Kisten nach Hause geliefert von Zeug, was dann zum Teil unausgepackt in der Wohnung rumstand. Und da sind auch jeden Monat, das war nicht ein bisschen was, sondern da sind Tausende Euro abgelaufen. Aber auch das hat nicht ausgereicht, um den finanziellen Schwund zu erklären. Da muss es noch andere Löcher gegeben haben, in denen das Geld verschwunden ist. Also sozusagen hinter dieser bürgerlichen Fassade der pensionierte Postbeamte, der da mit seiner Frau im Häuschen wohnte und die Nachbarn freundlich grüßte, überall, wo man hingeguckt hat, überall, wo man gebohrt hat, brach man sozusagen ein und dachte, das jetzt nicht auch noch. Das war schon sehr spannend.
Und dann fliegt diese ganze Tatserie auf und die Frau trifft weitere erstaunliche Entscheidungen. Sie schreibt ein Buch, lässt sich selber auf dem Cover abbilden, präsentiert ihre eigene Geschichte. Sie verzeihen mir das Wort voyeuristisch, was ihr passiert ist. Sie geht ins Fernsehen, lässt sich in einer Dokumentation begleiten, wie sie den Prozess erlebt. Haben Sie dafür eine Erklärung? Ist das jetzt sowas wie die Gegenseite von dem, dass man vorher nicht hingeguckt hat, dass man es jetzt nach außen trägt?
Nur die Erklärung, dass ich Frauen generell nicht verstehe.
Dann hätten Sie ja nur Männer begutachten dürfen.
Ja. Ich glaube, ich verstehe, wann Frauen einsichts- und steuerungsfähig sind. Insofern kann ich sie begutachten, aber ihre tieferen Beweggründe, da scheitere ich dann sehr rasch dran.
Ja, aber ich muss da noch mal eine Sekunde insistieren, weil Sie haben das ja alles in der Hauptverhandlung mitbekommen. Es ist doch übererstaunlich, dass...
Ja, es gehören ja immer zwei dazu. Zu so einer Beziehung gehören ja auch immer zwei. Niemand ist ja völlig perfekt in seinen Rollen. Ne? Natürlich hat das perfekt funktioniert, aber auch nur, weil die Umgebung so gewesen ist, wie sie halt war. Ne? Die Nachbarn bemerken halt das Monster in ihrer Nachbarschaft deshalb nicht, weil sie was anderes als freundlich grüßen und den Rasenmäher gar nicht erwarten. Und die Ehefrau ist halt mit wenig zufrieden. Da muss man auch erstmal hinkommen. Ja, kann man sagen, er hat sie so manipuliert, dass sie halt dann nicht mehr gefragt hat, wo ist denn das Geld oder welchen ETF hast du denn jetzt gekauft, sondern sie sagt halt, das wird schon passen. Ja, da muss man auch erstmal hinkommen und so muss man auch erstmal sein. Dann ist das natürlich eine, sagen wir mal, an Dramatik nicht mehr zu überbietende Enttäuschung, wenn sie dann plötzlich rausstellt, dass diese ganze Fassade von Würmern zerfressen war und zwar schon seit Jahrzehnten. Ja. Also nichts hat gestimmt und man selber steht da wie ein vollkommener Trottel, ja, der sich da in die Arme eines Mörders und notorischen Lügners begeben hat, der einen auch noch dann finanziell in den Ruinen gestürzt hat. Das ist natürlich schon eine starke Enttäuschung und eine hoch enttäuschte Liebe natürlich auch, weil sie hat ja offenbar, soweit ich das verstanden habe, immer noch gesagt, ja, sie hat ihn ja geliebt und sie hat gedacht, das ist eine funktionierende Ehe. Und aus Liebe hat sie Rücksicht auf ihn genommen und hat ihm seine kleinen Ausflüge in die weite Welt und seine Abkehr von gemeinsamer Sexualität und so weiter nicht nachgetragen, sondern gestattet. Und
akzeptiert, dass er stundenlang unterwegs war, dass er tausende von Kilometern mit dem Auto gefahren ist, was sie nicht nur durch den Kilometerstand des Autos, sondern auch durch Tankrechnungen ja alles mitbekommen haben muss, sage ich mal.
Es gibt Menschen, die setzen sich jeden Sonntagmorgen auf ihr Motorrad und fahren, bis abends die Dämmerung hereinbricht, mit ihren Harley-Freunden oder sonstigen Leuten rum und sagen, lass mal gut sein, das brauche ich am Wochenende. Und da kommt auch jetzt niemand auf die Idee, wahrscheinlich hat er heute wieder einen Mord begangen. Also ich wollte nur sagen...
Die Verbindung zwischen Harley und Mord haben Sie jetzt hergestellt, aber...
Das ist reiner Zufall. Ich wollte jetzt noch nicht meine Lieblingsmotorradmarke auch noch ins Spiel bringen, aber...
Es wird doch nicht NSU sein.
Nein, weil die genannt ist es nicht, aber das spielt jetzt hier wirklich überhaupt keine Rolle. Ich wollte nur darauf hinaus, dass nach so einer Verletzung, so einer starken Verletzung und Enttäuschung, wenn man so viel verloren hat, dass es dann nicht vollkommen außergewöhnlich ist, dass man sich dann zum Beispiel in so eine exhibitionistische Position begibt und sagt, so jetzt lasse ich die ganze Welt an meinem Leiden teilhaben und lasse mich filmen. Als Sie es genannt haben, ist mir ein Fall durch den Kopf gegangen, wo Eltern eines getöteten Kindes sich in einer wirklich unangenehmen, geradezu abstoßenden Weise mit der Boulevardpresse eingelassen haben und haben sich da vor dem Grab ihrer Tochter aufgebaut und beim Niederlegen von Teddybären filmen und fotografieren und interviewen lassen. Und der Vater des Kindes hat dann sogar einen, sagen wir mal, lächerlich vorgetäuschten halben Mordversuch im Strafprozess vor der von mir geführten Strafkammer mittels Messer in der Socke inszeniert, wo ich ihn dann höchstpersönlich festgenommen habe und ihm das Messer aus der Hose gezogen. Wobei ich sicher war, das war auch nur
demonstrativ.
Ich will damit sagen, man soll das nicht verurteilen. Es ist zwar vielleicht abstoßend im Einzelfall und man sagt, das hätte man jetzt nicht machen sollen oder so, aber es ist auch nicht vollkommen fremd. Und dass es einen Markt dafür gibt, ja, jetzt spricht die Ehefrau und so ein Zeug, das ist ja auch bekannt. Da gibt es einen Markt dafür, der wird auch bezahlt und da gibt es Angebote und man gehört wieder zu den Guten und man kriegt gesagt, du bist aber wirklich arm dran. Und das ist ja für manche Menschen in einer solchen Situation dann auch sehr tröstlich. Mhm.
Peter Winkler, bei diesem Festnahmeversuch waren Sie auch im Saal? War das ein gemeinsames Verfahren, das Sie miteinander hatten?
Leider nicht. Aber was ich zu der Frau des Herrn S. noch sagen möchte, das ist ja eine Konstellation, die einem als forensischer Psychiater, und ich vermute auch als Richter, immer wieder begegnet, dass man Angehörige von Angeklagten oder auch Zeugen in anderen Konstellationen schon sehr merkwürdig findet und sehr auffällig in ihrem Aussageverhalten. Aber meine Aufgabe in diesem Prozess war, Herrn S. zu begutachten und nicht Frau S. Und ich persönlich belasse es sozusagen bei meiner Wahrnehmung, da ist was auffällig, denke dann aber, um tiefer zu gehen, um sozusagen substantiierter zu werden in meinen Betrachtungen, müsste ich mit der Frau sprechen. Ich habe über Herrn S. viel, viel gelesen, viele Akten bekommen, viele Zeugenaussagen bekommen und über Frau S. weiß ich so gut wie nichts. Und deswegen mag ich, Sie haben es vorhin auch an meiner Zurückhaltung gemerkt, mag ich eigentlich über diese Frau gar nichts sagen.
Das ist völlig in Ordnung. Fragen würde ich Sie gern nochmal, das haben Sie auch eingangs angerissen. War das der Beginn einer Serientat? Die Tatwaffe ist im Kofferraum seines Autos gefunden worden. Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, es ist nicht so einfach, eine Waffe zu bekommen. Deswegen ist es vielleicht naheliegend, dass er beides Mal die gleiche Waffe genommen hat. Auf der anderen Seite ist es genau die gleiche Waffe gewesen, die die beiden Fälle im ersten Moment zueinander gebracht hat. Ja. Was ist da los gewesen und warum haben Sie den Eindruck, so habe ich es verstanden, da hätte eine Serie beginnen können?
Ja, also Serientäter sind faszinierend. Serientäter sind in der Realität sehr selten, im Unterschied zu Tatortkrimis, wo es ja immer Serientäter sind, oder zu publizierten Kriminalromanen, die sich auch selten mit einem Mord nur befassen. Und von daher, man muss, glaube ich, vorsichtig sein, dass man nicht sozusagen der Faszination in so einer gutachtlichen Position erliegt und sozusagen jeden, der zwei Morde begeht, gleich als Serientäter aufputscht. Ja? Man ist natürlich im Nachhinein immer schlauer, wenn jemand mal 10 Morde begangen hat, dass das ein Serientäter wahrscheinlich ist. Aber in diesem speziellen Fall war ich persönlich davon überzeugt, dass das der Beginn, wenn man den nicht aus dem Verkehr gezogen hätte durch die Festnahme, dass das der Beginn einer Serie war. Und zwar wegen dieser stereotypen Übereinstimmungen, gleiche Art der Hinrichtung, also Kopfschuss, beides Male Homosexuelle als Tatopfer, beides Male ähnlicher Tatort. Da gab es so viele Übereinstimmungen, die mich zu dem Schluss gebracht haben, das ist mal einer der seltenen Serientäter. bei dem eben nur die Serie nicht ausgewachsen ist, weil sie zum Glück rechtzeitig beendet wurde.
Thomas Fischer, treten Sie bei?
Spricht nichts dagegen.
Zwischendrin haben wir diesen rätselhaften Vorfall in Freudenstadt, ja, wo er mitten in der Stadt einen ausländischen Touristen überfällt, kann man das so sagen? Es wirkt so ein bisschen so, als wollte er das Fahrzeug oder wollte er wieder eine weitere Tat begehen. Es ist unklar, aber es fällt völlig aus dem Rahmen der beiden anderen Taten. Ich habe vorhin gesagt, für mich hat das so was Demonstratives, als hätte er vielleicht erwischt werden wollen. Mich bringt dazu, dass es Zeugenaussagen von diesem Tatgeschehen gibt. Da ist ein Ehepaar unterwegs gewesen, da gab es so eine Aussage wie, wir haben den schon vorher gesehen und wir haben nur an seinem Blick schon irgendwie Argwohn gespürt, so nach dem Motto, der guckte so irre, da wird gleich was passieren und es ist dann auch gleich etwas passiert. Haben Sie eine Erklärung für das, worum es da ging, wie das hätte weitergehen sollen, warum er sich in eine derartige Gefahrensituation mitten in der Stadt in der Reichweite der Polizei begeben hat, wo er ja auch um ein Haar festgenommen worden wäre?
Nein, für diese zweite Tat innerhalb dieser Serie habe ich überhaupt keine Erklärung und deswegen hat mich das so ganz besonders fasziniert. Was bringt einen Mann dazu, der ja nicht doof ist und der auch nicht verrückt ist, am helllichten Tag, es war ja an diesem Tag in Freudenstadt irgendeine Veranstaltung, Fischmarkt oder also da waren sozusagen ganz besonders viele Leute auf diesem Freudenstädter Marktplatz, hoher Publikumsverkehr. Was bringt den dazu, mit einem so hohen Entdeckungsrisiko eine Tat zu begehen, deren Intention völlig rätselhaft ist? Thomas Fischer wird jetzt gleich wieder sagen, spekulativ. Ja, natürlich, spekulativ, da kann man überhaupt nichts sagen. Wollte er das Auto? Aber er hat ja seinen eigenen BMW, seinen 7er BMW um die Ecke stehen. Was will er denn mit dem Range Rover? Wollte er diesen Mann irgendwo hinfahren, um ihn dann als Opfer in schrecklicher Weise zu massakrieren? Wollte er mit ihm irgendwo hinfahren, um mit ihm über Harley-Davidson-Motorräder zu reden? Aber warum hat er dann ein Messer dabei? Also vermutlich wird er keine freundlichen Absichten gehabt haben. Ich glaube, so weit kann man gehen.
Das Opfer hat sehr geistesgegenwärtig reagiert, genau, war auch also physisch in der Lage, ihn zu überwältigen.
Das Opfer hat vermutlich in einer Weise Widerstand entwickelt, mit dem der Täter nicht gerechnet hat. Der war dann überfordert mit der Situation. Von daher glaube ich auch nicht, dass es ihm darum gegangen ist, in irgendeiner Weise entdeckt zu werden. Aber auch das ist natürlich Spekulation. Ich glaube, er hatte eine andere Vorstellung von Tatausgang als die, die wir dann am Ende hatten, nämlich Kampf im Auto, blutverschmierter Mann, dem die Arme aufgeschnitten werden durch seine Bemühungen des Messers habbar zu werden, was am Ende ihm zwar gelingt, aber um einen hohen Preis, nämlich ausgedehnte Verletzungen an beiden Unterarmen, viel Blut, was da geflossen ist und dann am Ende ein eher hilflos in Anführungsstrichen fliehender Täter, also deswegen hilflos, weil das war ja nur eine Situation, wo er wirklich beinahe erwischt worden wäre. Es gab ja dann Passanten, die die Verfolgung aufgenommen haben und die nur sozusagen ambivalent waren, weil sie nicht wussten, ob der nicht am Ende stehen bleibt und das Messer oder in irgendeiner Weise gegen sie gewalttätig wird. Da gab es ja, glaube ich, einen Zeugen, der sagte, er meinte, eine Pistole gesehen zu haben. Und also das ist ja auch nicht so ganz ohne jetzt aus Zeugensicht. Man verfolgt da jemanden, der gerade was offenbar Gewalttätiges gemacht hat. Inwieweit gefährde ich mich da selbst? Also so dieses Zögern der Verfolger kann ich persönlich in so einer Situation gut nachvollziehen. Und es ging dann halt so aus, dass er tatsächlich fliehen konnte. Von diesen drei Gewalttaten ist das die rätselhafteste.
Thomas Fischer fürchtet jetzt natürlich schon wieder erheblich, dass ich ihn in die Spekulation verwickle. Und genau das versuche ich. Haben Sie noch einen Deutungsvorschlag für uns, für diese Dazwischentat?
Nein, nur eine Illustration des schon Gesagten. Also es ist ja so, dass der Täter, der hat ja zwar zu diesem Zeitpunkt schon Gewalterfahrung, aber er hat ja keine Kampferfahrung. Das ist ja jetzt nicht einer, der irgendwo im Wedding aufgewachsen ist und seit dem 14. Lebensjahr sich und anderen ein aufs Maul gibt und sich nicht fürchtet. Ja, das ist ein Postbeamter.
Sie reizen mich zu Klischees. Der Briefträger muss sich des Hundes erwehren.
Erzählen Sie mir nichts über Briefträger. Ich habe diesen Beruf längere Zeit ausgeübt. Und
also sind Sie kampferprobt?
Nein, das ist in der Tat ein Klischee, das weiß ich ja weit von mir. Nein, ich will nur sagen, das ist kein Mensch aus einer sozialen Schicht und aus sozialen Umständen, in denen die gewalttätige Durchsetzung unter dem Risiko eigener erheblicher Verletzung sozusagen zum normalen Lebensrisiko gehört. Menschen in Situationen, in sozialen Umständen, die ich meine, fürchten sich nicht davor, auch mal das Nasenbein gebrochen zu kriegen. Das ist einfach Risiko, ja. Und da muss man durch. Und da ist man umso stolzer, wenn man alle anderen halt zusammengeschlagen hat. Das heißt, wenn der hergeht und sagt, jetzt überfallen wir mal irgendwen, zum Beispiel einen belgischen Range Rover-Fahrer, und steckt sich ein Messer ein, dann ist es eine Erfahrung, die hat er noch nicht so oft in seinem Leben. Man muss sich ja nur selber mal vorstellen, man wird in seinem Auto sitzen, da steigt jemand auf der anderen Seite ein, fragt nach dem Weg oder sonst was, reißt die Tür auf, setzt sich hin und hält einem so ein Schlachtermesser an den Hals oder an den Bauch und sagt, fahr los. Die Frage ist, was macht man dann? Fängt man dann einen Kampf mit dem an und schnappt sich erstmal dieses scharfe Messer mit zwei Händen, zerschneidet sich die Finger und wütet dann in dem Auto rum? Oder fährt man erstmal los aus lauter Todesangst und Schreck?
Stimme ich Ihnen völlig zu. Ja, aus meinen praktischen Erfahrungen auf der Autobahn würde ich jetzt aber sagen, ich würde mich niemals mit einem belgischen Range Rover-Fahrer anlegen wollen.
Aber ja, das ist jetzt andere Konstellation. Das sind Marginalien, die da letztendlich keine Rolle spielen. Ich meine, es ist genauso, wie Herr Winkler gesagt hat, der hat sich die Situation einfacher vorgestellt. Und was man sicher annehmen kann, der wollte mit dem dann nicht auf dem Marktplatz stehen bleiben und da übernachten im Auto, sondern der wollte, dass der wegfährt. Und was er dann anschließen wollte, das ist rein spekulativ. Ja, das Auto wird er nicht gewollt haben, er wird was mit der Person angefangen haben wollen. Was auch immer. Das wissen wir nicht. Da hat auch keinen Sinn, sich das zu überlegen, aber es wird nichts Gutes gewesen sein. Ja, und das ist ihm aber nicht gelungen, sondern dieser Versuch ist halt schrecklich schief gegangen, weil das Opfer sich in erstaunlich mutiger Weise und wahrscheinlich in lebensrettender Weise massiv gewehrt hat. Und dann ist natürlich die Örtlichkeit denkbar ungeeignet gewesen. Vorher nicht. Wenn man denkt, das klappt schon irgendwie, da steige ich ein und mache so wie im Fernsehen, ne, da hält ihm das Taschenmesser hin und dann tut er alles, was er will, dann macht man das vielleicht.
Durch diese besondere Konstellation dieses Falles, durch diesen bizarren Sachverhalt, durch die Faszination von Peter Winkler für diesen Fall, ist diese Folge unseres Podcasts ja ein bisschen ungewöhnlich, weil wir verhältnismäßig spekulativ für unsere Verhältnisse unterwegs sind und noch relativ wenig über Strafrecht gesprochen haben. Thomas Fischer, sollten wir strafrechtlich zu diesem Fall noch etwas unbedingt Erwähnenswertes sagen?
Naja, was die Tatbestände betrifft, kann man ja nicht sehr viel sagen. Die beiden ersten Fälle haben wir ja schon kurz skizziert. Das sind klare Fälle von
Heimtückemord
und, wie das Gericht angenommen hat, auch niedrigen Beweggründen, was die beiden homosexuellen Opfer angeht, weil sie da ja so eine sexuelle Konnotation offenbar gesehen haben. Und das kann man nicht weiter kommentieren. Das hat das Landgericht sicher richtig gemacht. Was diesen Fall betrifft, könnte man, je nach Spekulationsrichtung, könnte man an alles Mögliche denken. Versuchte Geiselnahme, könnte ja auch sein. Versuchte erpresserischer Menschenraub, ne? Vielleicht dachte er, der hat 350.000 Euro dabei, aber das ist natürlich jetzt nur scherzhaft gemeint, verurteilt worden ist wegen gefährlicher Körperverletzung mit dem Messer und versuchter Nötigung, den zu nötigen abzufahren. Das ist jedenfalls mal unstreitig und deshalb kann man gegen die materielle Wertung des Landgerichts natürlich nichts sagen. Interessant ist, dass in diesem Fall das Landgericht zu einer, sagen wir mal, nicht mehr überbietbaren Rechtsfolgenentscheidung gekommen ist. Nämlich zweifacher Mord, also zweimal § 211 und dann, wie gesagt, gefährliche Körperverletzung mit versuchter Nötigung. Dafür lebenslange Gesamtfreiheitsstrafe plus besondere Schwere der Schuld, also eine vorweggenommene Entscheidung über die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit, nach frühestens 15 Jahren einen Antrag auf Reststrafenaussetzung zu stellen. Daher kommt diese besondere Schwere der Schuld. Eigentlich ist das ein vollstreckungsrechtlicher Gesichtspunkt gewesen. Da hat nur das Bundesverfassungsgericht irgendwann mal gesagt, eine solche Entscheidung, die darf nicht erst am Ende der Haftzeit dann durch die Strafvollstreckungskammer in einem schriftlichen Verfahren gefällt werden, sondern die soll, muss schon der Tatrichter stellen. Schon der Tatrichter muss entscheiden, liegt in diesem Fall eine besondere Schwere der Schuld vor. Und die Feststellung dieser Entscheidung, die spielt eigentlich für die andere Rechtsfolge gar keine Rolle. Die wird frühestens nach 15, vielleicht erst nach 20 Jahren wird die relevant, wenn nämlich die Zeit gekommen sein könnte, in der diese Person dann einen Antrag stellt. Lass mich bitte früher raus, tut ja auch nicht jeder. Und dann muss die Strafvollstreckungskammer entscheiden, ob jetzt die besondere Schwere der Schuld dagegen spricht. Bis in die 80er Jahre hat dann die Strafvollstreckungskammer selbst die alten Akten rausgezogen und hat gesagt, wie beurteilen wir denn jetzt die Schwere der Schuld? Das müssen sie jetzt nicht mehr, dürfen es auch nicht mehr, sondern sind gebunden an die Entscheidung des Tatgerichts von vor 15 oder 18 Jahren. Da steht schon drin, Schwere der Schuld, jawohl. Da müssen die das hinten sagen, jawohl, Schwere der Schuld. Und die Prognoseentscheidung, also die Entscheidung, eine Reststrafenaussetzung zur Bewährung zu bewilligen, sagt, er muss halt eine positive Prognose haben und es darf die Schwere der Schuld nicht entgegenstehen. Also im Einzelfall kann auch die Schwere der Schuld, die muss nicht entgegenstehen, ja, muss nicht zwingend. Aber es ist natürlich ein sehr gewichtiges Argument, dass sie entgegensteht, wenn sie schon da ist. Um das mal kurz zu erläutern, daher kommt dieser Begriff, wird also eigentlich nur als Vollstreckungsgesichtspunkt relevant, wenn die lebenslange Freiheitsstrafe sich dem Mindestverbüßungszeitpunkt nähert oder ihn überschritten hat. Und drittens hat er ja hier auch noch Sicherungsverwahrung gekriegt. Eine Kombination, die auf den ersten Blick erstaunlich erscheint, weil man sagen könnte, die Sicherungsverwahrung setzt ja eine negative Prognose voraus. Und die Sicherungsverwahrung kann erst anfangen, wenn die lebenslange Freiheitsstrafe beendet ist, also die Reststrafe ausgesetzt ist. Und das setzt wiederum eine positive Prognose voraus. Diese beiden Voraussetzungen beißen sich und können nicht zusammentreffen. Der Bundesgerichtshof meint aber, die können es. Und es hat im Einzelfall auch Sinn, dass sie es können. Und das ist die ständige Rechtsprechung der Senate des Bundesgerichtshofs. So hat das Landgericht das hier gemacht. Also von der Rechtsfolge her ist das das Äußerste und Höchste, was man in der Bundesrepublik Deutschland als strafrechtliche Rechtsfolge sich einfangen kann.
Ist doch aber ein bisschen für den Balkon, oder? Wenn wir uns angucken, dass der Täter schon fortgeschritteneren Alters ist, dass er zweimal lebenslang bekommen hat mit besonderer Schwere der Schuld, dass wir also vor, ich sag mal, über den Daumen 20 Jahren überhaupt nicht anfangen müssen zu denken, wir ihn in einem Lebensalter haben, wo auf jeden Fall eine 8 davor steht, dann die Sicherungsverwahrung noch ein bisschen Balkon, oder?
Darüber will ich mich jetzt nicht äußern. Kann sein, muss aber nicht sein. Würde ich jetzt auch nicht zwingend unterstellen dem Gericht. Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, sollte man es tun, wenn man vom Gesetz dazu angehalten ist, bei Vorliegen der Voraussetzungen die Sicherungsverwahrung anzuordnen, dann ist das halt ein zwingender gesetzlicher Befehl und dann macht man es. Und wir wissen ja, dass Menschen auch ohne weiteres 106 Jahre alt werden können und da ist das Ende auch noch nicht erreicht.
Peter Winkler, Sie würde ich gerne zum Schluss nach Ihrer Prognose für den Täter fragen wollen, habe aber ein bisschen Angst, dass ich das gar nicht machen kann, oder? Weil Sie möglicherweise im weiteren Verfahren damit auch noch befasst sein werden, als der Psychiater, der auch in der Hauptverhandlung war. Oder wie schaut das aus?
Also Prognosen sind ja immer dann schwierig, wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. Und sie sind umso schwieriger, je weiter sie in die Zukunft gehen. Ich will nochmal aufgreifen, was Thomas Fischer sagte. Wenn die formalen Voraussetzungen für die Anordnung eines Hanges zur Begehung schwerer Straftaten vorhanden sind, dann sollte man das auch im Urteil umsetzen. Und nach meinem Dafürhalten waren zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung die Voraussetzungen für die Annahme eines Hanges zur Begehung schwerer Straftaten eindeutig gegeben. Unser Herr S. hat innerhalb weniger Wochen 3 schwere Straftaten gemacht und man darf ja auch nicht ganz aus den Augen verlieren, dass zum Zeitpunkt, als er dann festgenommen wurde, Werkzeuge bei ihm im Kofferraum gefunden wurden, die gut geeignet wären, um einen Banküberfall zu begehen. Bis hin zu einem Zettel, der schon vorgeschrieben war, auf dem stand, das ist ein Überfall. Also Indizien dafür, dass das jetzt nicht einfach abgeschlossen ist, sondern dass da irgendwas weiter brodelt. Von daher zur Prognose gefragt, zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung ging von diesem Mann eine hochgradige Gefährlichkeit aus. Nach meinem Dafürhalten. Wie das jetzt ist, 13 Jahre später, das kann ich Ihnen überhaupt nicht beantworten. Es gibt Probanden, die ich begutachtet habe, die mir immer mal wieder über den Weg laufen. Ich bin in der JVA so und so und dann erzählt mir ein Proband, den ich in einem aktuellen Verfahren zu begutachten habe, ach und ich soll Ihnen Grüße vom Herrn ausrichten, der ist gerade in die Sozialtherapie abberufen worden und hat mitbekommen, dass Sie mein Gutachter sind. Da kommt man dann immer mal wieder Informationen. Über Herrn S. weiß ich überhaupt nichts, der ist sozusagen von meinem Radar runter und von daher kann ich jetzt zur aktuellen Prognose gar nichts sagen. Vielleicht ein Wort noch zu diesem Paragraph 66 StGB. Wir dürfen ja nicht ganz aus den Augen verlieren, dass nicht nur der Fall ungewöhnlich ist, sondern auch die Gerichtsverhandlung ungewöhnlich ist, dergestalt, dass es ja nun wirklich ein reiner Indizienprozess gewesen ist. Schweigender Angeklagter, der in der Festnahmesituation gesagt hat, ich war es nicht. Und das bedeutet ja nun auch, dass das, was man über die Person und über das Ausmaß etwaiger psychischer Probleme nur wirklich bedingt Feststellungen treffen kann. Hochgradig ungewöhnlich ist ja nun, 5,5 Jahre, Jahrzehnte vielleicht das ein oder andere moralisch anrüchige, aber keine manifesten Straftaten. Und auf einmal legt der los und legt los in einer Weise, wo einem sozusagen der Atem stockt. Theoretisch kann dahinter eine schwere psychiatrische Erkrankung stehen, die sich erst im Haftverlauf bemerkbar macht. Und wenn dann sozusagen der Weg hin in die Maßregel der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus versperrt ist, weil man nur die Verurteilung wegen Mordes hat, dann kann das für den Strafvollzug ausgesprochen problematisch sein. Und insofern ist mit der Anordnung der Sicherungsverwahrung so eine gewisse Offenheit verknüpft, was die weitere Vollzugsgestaltung betrifft, weil wenn sich herausstellen sollte, dass der Mann schwer psychisch krank ist und dass man das im Verfahren übersehen hat, weil das eben ein reiner Indizienprozess war, zu dem er sich persönlich gar nicht geäußert hat, dann ist eben diese Möglichkeit gegeben, zu gegebener Zeit, das dann wieder doch auf das richtige Gleis zu hieven. Ich persönlich erinnere mich noch sehr gut an diesen Prozess, weil in außergewöhnlicher Dichte Zeugenvernehmungen durchgeführt wurden. Also das Gericht hat sich wirklich Mühe gemacht. Die haben alte Klassenkameraden ausfindig gemacht und Arbeitskollegen aus dem zweiten und dritten Lebensjahrzehnt dieses Mannes und eine Ehefrau, von der er seit Jahrzehnten geschieden war. Und alle hat man gehört im Bemühen, diesen Mann, der so schwieg und der so sich gar nicht zeigte, transparenter zu machen, klarer zu machen. Und ich denke, dass das bis zu dem möglichen Ausmaß auch tatsächlich sehr gut gelungen war. Von daher halte ich in diesem Fall das Risiko, dass eine schwere psychiatrische Erkrankung übersehen würde, für sehr, sehr gering. Also mich würde sehr wundern, wenn da am Ende irgendwas ganz Spektakuläres in eine ganz andere Richtung rauskäme. Aber trotzdem, es bleibt einfach der Fakt bestehen, die Anordnung einer Maßregel der Sicherung und Besserung beinhaltet, dass es aus dem Strafvollzug auch auf eine andere Weiche, nämlich Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, gehievt werden kann. Und in seltenen Fällen ist das auch aus Tätersicht eine ganz sinnvolle Maßnahme.
Das war der Fall des Parkplatzmörders von Esslingen. Herzlichen Dank, Peter Winkler, für Ihre Sicht auf den Fall. Und danke Ihnen, Thomas Fischer, für die gemeinsame Besprechung. Außerdem sage ich Dank an Georg Brandl in der Regie und Alex Kothe an den Reglern. Und herzlichen Dank an das Team, Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase, Marie-Claire Schneider. Und Dank an alle, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Unser Anrufbeantworter ist heute stumm. Ich bin das auch gleich. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge sprechen wir mit Peter Winkler über die 87 nachgewiesenen Morde des Krankenpflegers Nils Högel. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Kultur neu entdecken.